Mag mit einem Bild heute einsteigen. Wenn ich König wäre, also ich war sehr versucht, mit zwei Videos zu starten, habe es dann aber wegen der Länge gelassen. König der Löwen, wenn ich jetzt König wäre, wenn ich gleich König wäre, sagt euch das was? Kennt ihr König der Löwen? Ja. Oder wenn ich König von Deutschland wäre, habe ich gesagt, das passt dann doch nicht. Ne? Aber stell dir vor, du bist König. Ist für ein Land wie unseres etwas ungewohnt zu sagen, ne, wir haben seit 100 Jahren keinen König mehr. Der letzte in Sachsen, den haben dann, also die Sachsen sind ja nie so Leute, die so revolutionär drauf sind eigentlich. Irgendwann, nachdem alle in Deutschland keinen König mehr hatten, sind auch eine Abordnung von Bürger und Dresden dann ins Schloss gegangen, zum August 17. war es, glaube ich, und haben ihm halt gesagt, dass es jetzt so auch Zeit wäre, zu gehen, und dann habe er gesagt, nun macht doch euren Dreck alleine. Aber nochmal, König sein, entscheiden können, sagen, worum es geht. Völlig fremd, vielleicht gar nicht zu sagen, in Leipzig, in Sachsen, in Deutschland. Vielleicht, wenn du sagen könntest, das ist dein Königreich, nämlich dein Leben. Kannst du den Gedanken mitgehen, zu sagen, mein Leben, das ist mein Königreich? Das ist der Bereich, den ich verwalte? Weil Könige sind ja Regierende, nur Leute, die dafür sehen sollen, dass es einem Land gut geht. Und dann ist in dem Land ganz viel Alltag. Ja, das ist vielleicht so mit Arbeit, Routine, Familie, irgendwo. Für manchen ist es Wüste und dann gibt es dann für manchen oben auch noch Berge, so mit Herausforderungen, mit Problemen, Dingen, denen du dich stellen musst. Das heißt regieren. Wie gestalte ich dieses Leben? Und dann hast du dann auch noch, ne, Feinde und Freunde. Also die Feinde haben von uns ja keine. Und trotzdem, wie gestaltest du das? Ich bin auf diese Gedanken gekommen, weil ich lese mit wachsender Begeisterung die Bücher Könige und Chronik im Alten Testament. Weiß nicht, wer das von euch gelesen hat, die Bibellese, so, die die meisten nutzen, hatten jetzt mal monatelang zweites Königebuch. Chronik finde ich an manchen Stellen noch viel spannender. Und dort sind ein König nach dem anderen wird genannt. Und es wird erzählt, was er Tolles gemacht hat, die anderen Dinge auch. Und habe gedacht, es wäre jetzt mal gut, wir nehmen uns mal 4 Gottesdienste Zeit und gucken mal bei 3 Königen nach, was wir von denen lernen können, wie man Leben gestaltet. Wie man regiert, wie man verantwortlich in seinem Leben baut. Wir beginnen mit Hiskia, also 300-400 Jahre nach David. Eine Zeit, ja, wirtschaftlich blühend. Ansonsten das Land schon ziemlich vor den Kamm gefahren. Wir hören dort mal rein. Wer aufschlagen will, 2. Chronik 29. Von Vers 1 an. Und wir hören uns das nach der großen Hörbibel an.
Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechajas. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen:
Hört mir zu, ihr Leviten! Heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt.
Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amaseis, und Joel, der Sohn Asarias, aus den Söhnen Kehat. Aus den Söhnen Merari aber Kisch, der Sohn Abdis, und Asaria, der Sohn Jehalelels. Und aus den Söhnen Gershon, Joach, der Sohn Simas, und Eden, der Sohn Joachs. Aus den Söhnen Elisaphan, Shimri und Jeiel. Aus den Söhnen Asaph, Sechaja und Matania. Aus den Söhnen Heman, Jehiel und Shimi. Aus den Söhnen Jedutun, Shemaja und Uziel. Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tage des ersten Monats an, und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk. Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen:
Wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte und alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, hatte wegwerfen lassen, als er sich versündigte. Die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn.
Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn.
Weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt, schon mal gelesen hat. Also, muss sagen, ne, das ist jetzt fast 3000 Jahre her. 2,7, 2,8 ungefähr. Und dann zu fragen, sag mal, was kann ich von einer so alten Geschichte wirklich lernen? Dafür ist ja die Bibel uns gegeben, Gottes Wort. Paulus sagt mal zu Timotheus, dass die Heilige Schrift eingegeben ist zur Lehre, also um was zu lernen. Vielleicht nochmal, wie kann ich lernen zu sagen, ich will mein Leben gestalten. Ich will mein Königreich verwalten. Und das Spannende ist, dass wir von Hiskia 1 lernen können, mit mir fängt die Welt nicht an. Also Hiskia ist der 14. König nach David. Ja, wenn man so mal überlegt, 14 Generationen, da häuft sich manches an. Manches entdecken wir gleich in dem Bibeltext. Aber ich habe gedacht, da mal ein Gefühl dafür bekommen, um was geht es eigentlich, wenn die Chronik- oder Königebücher uns eine Generation nach der anderen immer wieder erzählen. Das nicht einfach nur Geschichte schreiben und sagen, ah ja, derjenige dann und da, sondern, weißt du stehst in der Linie einer Familie und du bist geprägt. Ja, also, wir werden alle viel mehr wie unser Vater, unsere Mutter, als es uns recht ist. Und es gibt gewisse Dinge, die sind in Familien so drin. Da redet gar keiner drüber, ist nicht geplant, aber die leben so. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal so, ich zeige euch jetzt mal meine Familie. Also, dass meine Eltern, mein Papa lebt nicht mehr, aber fangen wir mit ihm an, ne, dann nächste Generation, das sind meine Großeltern, das ist die Lisbeth und der Albert, da haben sie halt anders, ne, das ist Walter Wilhelm Friedrich Schütt, Bahnbeamter, Lokführer. Ja, und das ist Ida, ganz tolle Frau. So, ich kann noch eine weiter, halt, das war jetzt zu viel. Das wäre die nächste Generation, der Albin und die Anna Clara, der Hermann und die Anna Olga. Er war Plättmeister. Weißt du, was Plättmeister ist? Weißt du nicht, ne? Der hat gebügelt. Deswegen kann ich das. So, ja, Vererbung. Dann hier Hermann und Minna Schütt, Friedrich Wilhelm und die Anna Friederike Dannigkeit. So, jetzt wird es dann schon schwerer. Hier weiß ich nur die Namen. So, Kurt und die Ella, das weiß ich, obwohl die kamen als Ritters Grün, das weiß ich noch, mehr nicht. Hier wird es spannend. Die Elisabeth Sophie, die war Magd in Mecklenburg auf irgendeinem Rittergut und ja, ist dann irgendwann mal in die große Stadt gegangen worden, weil sie ein Kind hatte. Wir wissen auch nicht von wem. Man vermutet, weil der Gutsbesitzer hat den kleinen Hermann sein Leben lang auch noch dort in der großen Stadt immer besucht. Wir vermuten, wir wissen es nicht. In der Geburtsurkunde steht das nicht drin. Ne? So, genau, und ich habe auch noch mindestens einen Namen, den Johann. Mehr wissen wir nicht von ihm. So, aber wenn du jetzt mal reinguckst in so einen Stammbaum, ne, gehen wir mal, ne, welche Ähnlichkeiten ist was Familientradition? Ne, kann ich das ändern? Also mal so. Die Lisbeth, das ist die Oma von mir, also die eine Oma, die hat mir Jesus lieb gemacht. Ja, die ist irgendwann in den 20er Jahren im EC in Aue zum Glauben gekommen und war eine tiefgläubige Frau und hat irgendwie uns da auch was weitergegeben als Kinder. Ne? Dann hier der Albin, das war kein Guter. Der war wirklich nicht gut. Also der hat der Adelbert, also mein Opa, da wurde gesagt, der hat noch 3 oder 4 Geschwister gehabt und er hat immer dafür gesorgt, dass die ein bisschen gegeneinander waren. Richard Lennart Fieser. Ja. So, dann haben wir den Hermann, nochmal Plättmeister und der war in der Garde bei, der war groß, also der war über 1,80, also geboren 1800 noch was. Das hieß, der hatte Gardemaß und war bei der Garde beim letzten sächsischen König. Ist dann aber sehr zeitig an damals gesagt Schwindsucht gestorben. Also meine Oma und ihre Schwester, die Liddy, die sind also nur mit der Mutter aufgewachsen praktisch. Ja, dann haben wir hier, genau, die sind noch mal zu nennen, die Minna und der Friedrich. Also kurz Fritz, also im Deutschen heißt der Fritz. So. Keine einfachen Charaktere. Ja, also Preußen. Und die haben auch miteinander nicht so richtig gekonnt, ging aber in eine Gemeinde. Und irgendwann hat es dem Fritz wohl gereicht, ne, geht da zum Haus von der Minna und sagt, hier, pass mal auf, wir können doch hier uns nicht ständig nicht angucken und so. Wir gehen in die gleiche Gemeinde, wir müssen uns doch versöhnen. Das sind alles so Anekdoten. Und trotzdem, manche Familientradition ist drin. Die Frage ist nur, wie kommst du raus? Aus den Dingen, die du weißt. Da musst du noch nicht mal Ahnenforschung betrieben haben. Da reicht ja schon, dass du sagst, ne, ich bin irgendwo in meinen Gewohnheiten drin, komme ich dann noch mal raus? Wie ist das mit den eingefahrenen Gleisen? Nee, da fährt keiner mehr. Ne? Aber genauso kommt sich so mancher vor. Und dann bist du mittendrin in dem Bibeltext. Hiskia, ne, vom Anfang. 25 Jahre alt, wie die meisten von euch, wurde König. Und was macht er jetzt? Der kommt auch auf eine Familientradition. Ich habe euch die mal aufgeschrieben, der Hiskia. Und dann kommen die ganzen Helden da. Das wird ja in den in Chronik wird dann immer so gesagt, ne, er tat, was dem Herrn gefiel oder missfiel. Ja, man könnte das auch mal so machen, das ist so die Lebenslinie derer von David. Das ist hier so die Messlatte, er tat, was dem Herrn gefiel. Ne? das Ergebnis ist erschreckend. Also er hier, Usia, ne, eigentlich was er tat, was dem Herrn gefiel, aber nur solange der eine Priester lebte. Und dann, ja, also hier Ahas, das ist nochmal spannend, weil der kommt im Bibeltext vor, Vers 3, er tat auf die Türen am Haus des Herrn. Der Ahas hat die nämlich zugeschlossen. Der hat auch Tempelgerät einfach so mal entsorgt. Der konnte damit nichts anfangen, wollte es auch nicht und hat es einfach entsorgt. Und irgendwie hat keiner widersprochen. Merkst du das, wie sehr das dem normalen Leben ähnelt? Das sind ja nie Dinge, die passieren plötzlich. Diese Dinge, diese Abwärtsdinge passieren immer allmählich. Das ist wie Frösche kochen, ne? Also kennt ihr, habe ich schon erzählt bestimmt. Also Frösche kochen, nicht nachmachen, Kinder jetzt hier oben ausmachen. Ne? Also wenn man einen Frosch kochen will, setzt man den in kaltes Wasser, weil ein Frosch ist ein wechselwarmes Tier. Ne? Der passt sich der Umgebung an und dann macht man das Wasser ganz langsam, erhitzt man das. Wenn er es merkt, ist es zu spät. Das ist die Frage nach Gewöhnung und die ist in jedem Leben, in jedem geistlichen Leben drin. Ich gewöhne mich an die Dinge und dann sagt keiner mehr was. Und in diese Situation hinein wird Hiskia König mit 25. Und was soll er denn jetzt machen? Was ist denn dran? Wie komme ich denn aus den eingefahrenen Gleisen heraus? Das ist das, was ich von ihm als erstes lernen kann. 4 Dinge. Das erste ist Vorbilder suchen. Wird dann gesagt, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Das ist schon spannend, dass die Chronik zurückgehen muss und sagen muss, die ganzen Opa, Uopa und was alles so gibt, gibt nicht viel her. Am Ende bei David. Was kann man von David lernen? Weil ethisch so hochstehend, Leute. Aber dann lies mal Psalmen von David. Gerade an dem Moment, wo er die Ehe gebrochen hat, wo er einen Mann umbringen lassen hat, wie er umgekehrt ist, wie er neu angefangen hat. Wo Nathan kam, ein Prophet, der gesagt hat, du bist der Mann. Du machst falsch. Und dann eben nicht gesagt, ne, das haben viele der Könige von Israel dann auch gemacht, dass sie dann gesagt haben, ein Prophet, der halt so schlechte Nachricht bringt, dafür haben wir ein Schwert. Ne, so kann man Probleme ja auch lösen, indem man der das Problem anzeigt, den einfach mundtot macht. Und David in sich gegangen und ist umgekehrt, hat gesagt, neu anfangen. Vielleicht genau das hat er gelesen, Psalm 34, Psalm 51, diese großen Psalmen, wo David erzählt, wie das ist, kurz bevor man umdreht und wie schwer das ist. Und dann hat er davon gelernt und gesagt, das will ich machen. Vorbilder suchen. Weißt du, was hast du für Vorbilder? Ist ja nicht nur einfach, ne? Ich habe gedacht, ich zeige euch mal ein paar von meinen. Kennt ihr alle, oder? Also der hier ist bekannt, habe ich erst geprägt. Das ist Barnabas, der aus der Apostelgeschichte. Das finde ich so stark, der Mann, wie der Menschen an die richtige Position bringt. Ja, also hier rechts davon, das ist Wilhelm Busch. Nicht der mit Max und Moritz, sondern der war Jugendpfarrer in Essen, war Evangelist in Deutschland. Man kann unter Sermon Online bei ihm noch Predigten nachhören. Man muss sagen, das sind Predigten aus den 50er Jahren, die erzählen weniger, brüllen mehr. Aber tiefgehend, ne, eine Jesusfrömmigkeit. Oder hier, das ist, der ist bekannt, Martin Luther, okay. Ne, das ist Johannes Calvin, einer, der sich darum gemüht hat, dass Gemeinde gebaut wird. Ja, die beiden hier, das ist C.S. Lewis, der mit Narnia. Mich hat er mehr angesprochen durch sein Buch Pardon, ich bin Christ. Kann ich jedem erklären, das hat mir meinen Glauben gerettet. Jemand, der mit logischen Argumenten einfach mal darlegt, wie ist das mit Gott, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Ähnlich der Francis Schaeffer, war, kennt hier kaum einer. Das ist ein Amerikaner mit deutschen Wurzeln, Philosoph und Theologe, und hat Ende der 60er Jahre in La Brie, das ist kurz über Lausanne, etwas oberhalb von Lausanne, hat er La Brie, eine Kommunität aufgebaut oder ein Zentrum für junge Leute, die damals in 1860 die Fragen hatten nach Gott. Sehr philosophisch angehaucht, sein Buch Gott ist keine Illusion, fand ich spannend. Oder das Buch, was drauf aufbaut, und er schweigt nicht. Das meint das, ne? Wenn du sagst, nee, ich habe jetzt keine lebenden Vorbilder. Macht nichts. Die Geschichte der Christenheit ist voll. Aber du brauchst ein paar Leute, die dir helfen, Jesus zu vertrauen. Und aus diesem Vertrauen auf Jesus dein Leben zu gestalten. Ja, also wer Biografien sucht, bei mir im Büro ist ein ganzes Regal mit Biografien, kann ich euch ein paar Leute zeigen, auch Frauen darunter. Ja, muss man auch mal sagen, coole Frauen, Dora Rappard, andere, also wirklich Frauen, die Christenheit bewegt haben. Aber such dir solche Leute. Was lernt er? Er lernt Türen auf. Der Ahas hat die Türen verschlossen. Manchmal begegne ich Leuten, wo ich mich sehr, sehr frage, sag mal, wer hat dir die Tür zum Glauben verschlossen? Ganz unterschiedlich. Und meistens kann man nicht mal irgendwie jemanden machen, aber genau dafür steht doch das Bild. Der Ahas hat die Türen am Tempel verschlossen, auf einmal war es zu. Und dann ist ja gar nicht die Frage der Böse, der das gemacht hat, sondern die Frage, wie kriegst du das auf? Und da geht es um die Frage nach dem Zugang zu Gott. Wie komme ich denn in seine Nähe? Wie kriege ich denn das vielleicht auch wieder neu hin zu sagen, der lebendige Gott ist der, dessen Gegenwart mein Leben erfüllt? Gibt es ein paar Bibelstellen, versuch die mal zu nennen. Wie kriegt man die Türen auf? Offenbarung 3, ähnliche Situation, Gottes große Gemeinde TÜV. Ja, wo Gott Gemeinde prüft und der einen Gemeinde sagt, ne, du bist lau, ich finde dich zum Kotzen, darf man so sagen, weil es steht da, ich will dich ausspeien aus meinem Mund. Und der Gemeinde sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn meine Stimme aufhört und die Tür auftut, bei dem will ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wie kriegt man Türen auf? Ist zu hören, wie Gott klopft? Ganz unterschiedlich. Ob das in Gesprächen ist, beim Lesen, beim Nachdenken, in Predigten. Das ist nicht einfach so, sondern Gott klopft. Das darf ich wirklich nehmen. Gott steht vor der Tür meines Herzens und klopft an und sagt, du, hier bin ich, mach doch auf. Denn das kann ich von Hiskia lernen. Er machte die Türen auf. Der hat sich nicht vor die Tür gesetzt und rumgetrotzt und sagt, jetzt mach doch aber endlich auf, sondern er hat geöffnet. Der Ball ist in meinem Spielfeld, dass ich sagen kann, und ich will Gott aufmachen. Jesus, komm neu rein in meinen Alltag, mitten in diese Wüste. Komm rein, dort, wo ich vor den Bergen meiner Probleme, meiner Sorgen stehe. Komm du bitte rein und mach den Berg platt. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn. Woher kommt mir Hilfe? Von ihm, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder dann sagt Jesus, dass er selber die Tür ist. Dort, wo ich mit Jesus neue Gemeinschaft habe. Dort habe ich die Tür zum Leben gefunden. Und dann, ne, so eine dritte Bibelstelle, so mal für uns. Da sagt Paulus, Kolosser 4, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftut und wir die Geheimnisse Christi sagen können. Damit sich Türen auftun. Leute, wir haben, ne, meisten von euch waren mit, wir hatten letzte Woche Taufgottesdienst am See. Ja, jetzt sind sie auch toll verheiratet, die Tabea und der Anton. Aber nochmal sagen, dass das passiert, dass Menschen ihr Herz aufmachen, dass wir sagen, und wir wollen beten, dass der Herr Türen öffnet. So macht man Türen auf. Wir helfen Menschen, dass sie den Fuß wieder in die Tür kriegen. Was kann man lernen? ein zweites Verbündete suchen. Das Erste ist, der macht die Türen auf und dann bestellt er die Leute, die für den Gottesdienst verantwortlich sind, die scheinbar jetzt jahrelang arbeitslos waren. Was kann was die gemacht haben, die Leviten? Also, Freunde, ihr seid jetzt dran. Ich kann das nicht allein. Das ist interessant zu lernen, 2700 Jahre alt. Und die Menschen haben sich so viel nicht verändert. Wir fahren heute mit Autos. Manchmal. Und trotzdem, Menschen im Herzen sind gleich geblieben. Ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche Verbündete. Und dafür schafft Gott Gemeinde. Dafür gibt es, vom Hauskreis über EC und Pluskreis, Seniorenkreis bis zum Gottesdienst, dafür ist es gemacht, dass wir Verbündete finden. Und ein viertes, Heiligtümer entrümpeln. Das ist schon merkwürdig. Vier Wochen kommen wir nochmal drauf. Es wiederholt sich alles. Das kann man aus der Geschichte der Könige auch lernen. Das passiert immer mal wieder. Die haben aufgeräumt. Geräte wieder an ordentliche Stelle gemacht, mal sauber gemacht. Sag mal, was ist dein Heiligtum? Dein Innerstes, dein Herz, da wo du Gott begegnest. Und dort mal sagen, ich will mal aufräumen. EC, aus dem ich stamme, hat die wunderbare Einrichtung von Weihestunde. Und das war das zentrale Anliegen der Weihestunde. Deswegen kann man das auch niemandem erklären, der nicht Christ ist, was denn da passiert. Weihestunde heißt, ich sage Jesus, komm wieder neu in mein Leben rein. Ich gebe mich dir hin, ich stelle mich dir zur Verfügung. Das Gleiche ist das, wenn wir Abendmahl feiern. Genau das ist der Moment. Deswegen machen wir vor dem Abendmahl immer auch so eine kurze Pause, wo wir sagen, und jetzt denke ich mal nach, was hat sich angelagert? Und das bringe ich Jesus. Und ich nehme seine Vergebung in Anspruch. Das sind die vier Dinge, wie Hiskia neu anfängt. Nach jahrelang, wie alles anders gelaufen ist. Wirklich in absolut eingefahrenen Gleisen. Aber zu sagen, Vorbilder suchen, die Tür auftun, Verbündete sammeln und Heiligtümer entrümpeln. Mich Jesus neu zur Verfügung stellen. Das ist Herausforderung. Aber das meins König sein. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Und dann will ich das machen, immer wieder neu. Zu sagen, Jesus, mit dir, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Und das will ich auch ausleben. Und danke, dass du mir Menschen gibst, die mir zur Seite stehen. Vorbilder, die mir helfen, die Richtung zu finden. Und danke, dass du selber bist, der in mein Leben kommt. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wollen dir Danke sagen für dein Wort. Danke, dass du in deinem Wort uns einfach unser Leben zeigst. Und dass du uns einen Spiegel vor Augen hältst. Und danke, dass dieser Spiegel der Spiegel deiner Liebe ist. Dass du nicht willst, dass wir in unseren Gleisen drin bleiben, sondern dass wir uns neu ausrichten können zu dir. Und einen Alltag und Leben wieder neu in den Griff bekommen, weil du uns im Griff hast. Danke, Herr, dass du mitgehst in diese Woche und bitten dich, dass dein Wort uns dazu bewegt. Amen.